Guten Tag, heute ist Sonntag, wir haben den 6. März 2005. Ich bin der Ole Tergelsen. Wir sind im Albert-Schweitzer-Haus Bonn, Bonn-Bad Godesberg in Deutschland. Den ersten Martinus-Vorträgen wurde hier im Albert-Schweitzer-Haus von Mogens Müller gehalten im Jahre 1973 und seitdem haben vielleicht 10, 15 Skandinavier Vorträge hier im Albert-Schweitzer-Haus gehalten. Besonders viel hat dann Walter Christiansen, Ole Tergelsen und Inger Marfridell gehalten. Das Thema des heutigen Vortrages ist das Gebet als Wissenschaft. Ja, guten Abend. Das Thema des heutigen Vortrags ist Gebet als Wissenschaft. Das ist vielleicht ein merkwürdiges Titel, weil man denkt ja, das mit dem Gebet, das hat mit Religion zu tun, das kann doch nicht mit Wissenschaft zu tun haben. Martinus meint also, dass das Gebet folgt gewisse Gesetzen, also Gesetzmäßigkeiten. Martinus hat ja mit seiner Intuition die Gesetze des Lebens erlebt und er meint, das gibt also auch Gesetze für das Gebet. Um das wissenschaftlich zu verstehen, dann muss man also auch den kosmischen Gottesbegriff verstehen. Was ist Gott? Als Vortragshalter werde ich oft gefragt, glaubst du an Gott? Und da habe ich verstanden, nun musst du aufpassen, Ole. Weil ab und zu mal dann sage ich ja, vielleicht ja. Und der ist ein Religiöser und der ist so und so. Und vielleicht sage ich nein. Nee, nun habe ich herausgefunden, wenn irgendjemand fragt mich, glaubst du an Gott, dann frage ich ihn, was ist Gott? Was meinst du damit? Dann ist er einfacher zu antworten, weil wenn die dann das erklärt, dann würde ich ab und zu mal Nein sagen und ab und zu mal Ja sagen. Weil wenn man fragt, glaubst du an Gott, man hat so verschiedene Vorstellungen, was ist Gott? Und das müsste man ja eigentlich wissen. Und Martinus meint ja, also so kurz wie möglich, dann kann man sagen, Gott ist alles. Gott ist alles, was existiert. Aber das ist ja vielleicht auch nicht genug. Martinus erklärt also auch, dass das Ganze ist eine Einheit. Man kann also eigentlich von einem Totalwesen sprechen oder ein Einheitswesen oder Ganzheitswesen sprechen. Aber man kann ja sagen, ja, hier gibt es 1000 Millionen Menschen und das ist eine Einheit auf irgendeine Art und Weise. Aber man muss ja verstehen, also diese Einheit ist ein lebendiges Wesen. Martinus hat ja auch sein Werk für Kosmologie genannt und Kosmos ist ja das Universum und Kosmos ist ja auch ein Gegensatz zu Chaos. So, das ist eigentlich doppeldeutig, aber das macht es ja nur besser, dass die Kosmologie ist also eine Lehre über das geordnete Universum. Aber das Universum nach Martinus ist ein Lebewesen. Das ist also, und er spricht ja von einem Prinzip, das Lebenseinheitsprinzip. Und das ist, dass das Leben ist von Lebewesen konstruiert, wie die chinesische Box und die russische Puppen. Also man hat einen geöffnet, dann ist ein neues darin und dann öffnet man ein neues darin. Der meint ja also, dass wir sind Lebewesen, aber die Organe sind auch individuelle Lebewesen. Die Zellen sind individuelle Lebewesen. Moleküle und Atome sind Lebewesen. Das heißt Lebewesen in Lebewesen. Die Erde ist ein Lebewesen. Das Sonnensystem ist ein Lebewesen. Die Milchstraße ist ein Lebewesen. So, das ist Lebewesen in Lebewesen in Lebewesen. Das ist halt, und jetzt hat man ja eine Rieseneinheit. Und das ist also Gott. Aber das Universum hat keine Grenzen. Das heißt also, dass Gott ist unendlich. Und das ist auch ewig. Wann fängt Gott an zu leben? Wann wird Gott sterben? Kann Gott einmal von Alter sterben? Und wann ist Gott geboren? Da hat Martinus ja ein ewiges Weltbild erschaffen und er zeigt ja, dass die Energie ist konstant. Das heißt, die Energie hat keinen Anfang gehabt und die Energie kann keinen Schluss haben. Die Energie ist ewig, ist niemals geboren und kann niemals sterben. Aber auf dieselbe Art und Weise kann man sagen, das Universum ist lebendig. Wenn ist das Universum geboren und wenn wird es sterben, sagt Martinus auch. Nee, das ist nicht möglich. Das Universum ist lebendig, aber ist immer lebendig gewesen und will also auch lebendig in aller Ewigkeit sein. Und das Bewusstseinsphänomen, wenn fängt das Leben an oder das Bewusstsein an zu existieren, hat immer existiert. Aber von diesem Aussichtspunkt aus gesehen kann man also sagen, dann gibt es an und für sich nur zwei Lebewesen. Das ist mich und das lebende Universum. Jeder einzelne Lebewesen hat eine Umgebung. Und diese Umgebung, das ist ja das unendliche Weltall oder Universum. Das heißt also, alles, was man tun, das tut man also an Gott an, weil das ist nicht nur eine Summe. Diese Summe ist eine Einheit, das ist ein lebendes Wesen. Und deshalb wird ja dann also alles, was man erlebt, eine Kommunikation mit Gott. Martinus hat eine sehr weite Definition von Gebet. Also am Anfang ist es ja einfach zu akzeptieren, Gebet ist Kommunikation mit Gott. Das ist doch logisch, ne? Das muss man ja sagen. Also wenn man mit Gott spricht, dann geht es um Gebet. Aber dann meint Martinus ja, alles, was man erlebt, das ist doch Impulse von der Umgebung. Das heißt, alles, was man erlebt, ist Impulse von der Gott. Alles, was ich mache, da werde ich ja Energien zur Umgebung rausschicken. Das ist ja etwas, was ich Gott antue. So, das heißt also, alles Lebenserleben ist Kommunikation mit Gott. Und nun kommt also diese weite Definition. Also alles Lebenserleben ist Gebet. Alles sämtliche Erlebnisse im Leben, das ist Kommunikation mit Gott, das ist Gebet. Sondern von diesem Gesichtspunkt aus gesehen, dann ist ja Gebet ein sehr großes Gebiet. Und da gibt es also gewisse Gesetzmäßigkeiten. Und deshalb kann man also auch als eine Wissenschaft machen übers Gebet. Martinus hat ein kleines Buch geschrieben und das ist das Mysterium des Gebets. Und dann da hat er diesen Gebet Vater Unser erklärt. Und das ist also, dann hat er es so kosmisch gedeutet oder hat den kosmischen Sinn da rein gelegen. Aber in diesem Buch, was ist das Mysterium? Das kann ich ja sofort sagen. Also das Mysterium ist Nächstenliebe oder Allliebe. Das kommt schon im 8. Kapitel. Wenn man um etwas betet, um anderen zu helfen oder die Ganzheit zu helfen, dann wird das Gebet gehört. Aber es gibt Fälle, wo ein Gebet nicht gehört oder erfüllt werden kann, weil es ist egoistisch. Das heißt, dieser Egoismus geht gegen die Naturgesetze. Das kann vielleicht sein, wenn es hier 2006 gibt es Fußball-Weltmeisterschaft hier in Deutschland. Und dann werden vielleicht die frommen Deutschen zu Gott beten, dass die Deutschen werden Weltmeister. Und die Dänen werden ja auch zum Gott beten, und wenn wir uns nun qualifizieren überhaupt. Und dann werden die Türken und die Griechen auch zum Gott beten. Und Gott ist sehr liebevoll. Der liebe Gott praktiziert Allliebe. Aber es gibt nur eine Nation, die Goldmedaillen bekommen kann. Dann wird es also so, dann wird ja viele Menschen enttäuscht. Wir haben zu Gott gebeten und wir haben nicht das bekommen, was wir wollten. Und dann können sie sich ärgern und viele Leute glauben zuletzt nicht an Gott, weil sie hat so und so gebetet und das hat nichts geholfen. Das ist nicht genug. Dann kann man ja nicht an Gott glauben. Aber das ist also, das zeigt nur, dass es gibt also ganz einfache Gesetzmäßigkeiten, dass ein Gebet kann nicht erfüllt werden. Wenn es gibt 32 Nationen und nur eine Goldmedaille, dann geht es ganz einfach nicht. Und das ist also, und der Grund, weshalb geht es nicht, weil das ist eigentlich auf Egoismus basiert. Wenn man hat gebetet, ja, ich werde ja die anderen gewinnen lassen, das spielt keine Rolle, ob wir gewinnen. Ich hoffe nur, dass die anderen, jemand anderen werden gewinnen. Wenn alle so sagt, dann wird ja alle Gebete erfüllt. So. Das kann ja auch sein, dass man will, ja, ich würde ja gerne mit Brigitte Bardot verheiratet werden, aber es gibt vielleicht auch tausend andere Männer, die beten auch zu Gott, um mit Brigitte Bardot verheiratet zu werden. Und wieder, das ist unmöglich, auch wenn der liebe Gott ist liebevoll und vollkommen, dann kann man ja nicht eine Person mit tausend Menschen verheiraten. Also wieder hier, das ist, weil man hat so ein egoistisches Wunsch gehabt und dann klappt es nicht. So ist, das ist eigentlich ganz einfache materialistische Regeln, also logische, physische Dinge, das geht nicht. Und das kann ja auch sein, dass man hier gebetet, ja, ich möchte ja gern Milliardär werden in Euros. Und das, also dann gibt es nicht genug Geld auf aller Welt, weil das wollen alle auch haben. Das zeigt wieder, also das ist unlogisch. Aber dann wird man vielleicht enttäuscht. Und das ist ja eigentlich schade, also weil das Gebet ist so, Martinus sagt, das ist ein fabelhaftes Geschenk. Also das Gebet ist ein fabelhaftes Geschenk für die Menschen. Aber oft wird man enttäuscht, aber das ist, weil man bricht die Gesetze, also man betet um etwas, das unmöglich ist, und dann wird man enttäuscht. Aber wenn man so die Regeln des Gebets versteht, dann kann man niemals enttäuscht werden, weil man hat verstanden, so klappt es und so klappt es nicht. Am Anfang, dann hat das Tier ein Angstschrei. Das sagt Martinus, das ist eigentlich den Anfang des Gebetes. Und das heißt, also Gebet ist nicht von Papsten und Priestern und sowas erfunden. Das ist etwas, das ist ganz natürlich in die Lebewesen eingebaut. So ein Angstschrei, das ist ein Gebet um Hilfe. Und das Gebet entwickelt sich eigentlich also von diesem Angstschrei zu einem Gespräch mit Gott. Also eigentlich dann, wenn man einen guten Freund hat, dann kann man ja ein angenehmes Gespräch haben. Und das ist eigentlich das Endziel des Gebetes, dass am Ende kann man wie Jesus, also eigentlich mit Gott sprechen wie ein guter Freund. Und da ist also eine Entwicklung von diesem, wenn man betet um Hilfe und Überlebung. Und bei den Menschen, dann fängt es ja an mit, man wendet das Gebet an, wenn man große Probleme hat. Also das kann ja Todesgefahr sein, aber es kann ja auch um andere Dinge gehen. Also das geht einfach darum, dass man will gewisse Dinge haben oder gewisse Dinge erreichen. Also man betet darum, dass ich gewisse Vorteile bekommen kann. Und das ist ja ganz natürlich und so fängt es ja mit dem Gebet an. Aber wenn man auch, ich bin ja Chemiker und Physiker und da muss man immer so eine Massenbalance machen. Also wenn man 10 Kilo von hier nimmt, dann gehen sie ja da weg und dann kommen sie ja 10 Kilo dahin. Also das muss ja ganz logisch sein. Und dann ist es eigentlich ein Gebet, das ist ein Gespräch zum Totalwesen, das Ganzheit, die Ganzheit. Und dann ist es ja, dann kann ich ja ein Gebet haben. Ich möchte gern 1 Milliard Euros haben und dann das Geld werde ich für mich selbst haben. Das ist ja ein Riesenplus für mich selbst. Aber das ist doch ein Minus für die Ganzheit. Und dann ist die Frage, wie soll die Ganzheit reagieren, wenn die Leute immer betet um etwas, das sozusagen die Ganzheit zerstört? Kann die Ganzheit dann darauf eingehen? Nee, das ist ja total unlogisch. Und das ist ja auch so wissenschaftlich gesehen und also ganz logisch. Also wenn man hat ein Gebet, das ist zur Schade für die Ganzheit, aber ein Vorteil für mich selbst, weshalb sollte die Ganzheit doch sowas unterstützen? Dann war Gott ja ein Selbstmordspilot, also dann würde Gott ja sich selbst zerstören. Aber das ist unmöglich, also Gott ist ewig und unendlich und das klappt und das geht, das funktioniert, das kann man nicht zerstören. Gott kann also keinen Selbstmord verüben und deshalb, dann kann also solche egoistische Gebete als nicht erfüllt werden, weil also das, so das ist ja, was man so wissen soll. Heißt das, dass ich kann nicht um Hilfe beten? Ja, das hat Martinus ja auch in diesem kleinen Buch erklärt, dass es gibt ja natürliche Bedürfnisse. Und da hat er so das gedeutet, im Vater unser gibt es eine Stelle, wo man sagt, er gibt uns das tägliche Brot. Und da meint Martinus, damit ist gemeint, dass man betet darum, die natürliche Bedürfnisse erfüllt zu haben. Das kann doch nicht egoistisch sein, dass ich bete darum, dass ich etwas zum Trinken und Essen hat, dass ich Freunde haben und Sexualität und ein warmes Haus und warme Kleid und eine Arbeit. Also solche Dinge, das ist doch kein Minus für die Ganzheit. Man kann ja sagen, wenn ich gesund bin und ich bin stark und so, das ist doch nur ein Vorteil für die Ganzheit, weil ich bin eine Zelle in der Ganzheit. Und das heißt, ich habe ja die große Verantwortung für mich selbst. Dann kann ich ja besser beitragen, wenn ich gesund bin. Das heißt also, wenn ich dann darum bete, dass ich gesund bin, dann ist es ja ein natürliches Bedürfnis für mich selbst und das ist ein Vorteil für die Ganzheit. Das heißt, solche Gebete kann also erfüllt werden. Aber es kann ja auch sein, wenn man zum Beispiel einsam ist, es gibt vielleicht 1000 einsame Leute und die sitzen zu Hause und warten darauf, dass jemand kommt auf Besuch und sie beten, gebe mich Gesellschaft, ich wünsche Gesellschaft, aber man macht nicht. Alle die anderen, die hat viel zu tun, aber diese 1000 Leute, die haben viel Zeit, aber die wollen Gesellschaft haben, aber nicht dasselbe leisten, dann geht es ja nicht. Aber wenn man gebetet, ja, ich bin einsam, ich möchte gerne Gesellschaft haben, aber ich möchte auch gerne anderer einsame Leute helfen, dann geht es ja. Dann kann man ja die 500 zu den anderen 500 schicken. Also man soll nicht nur für sich selbst beten. Man kann ja auch, das kann vielleicht auch um Sexualität geben. Also man betet um Sexualität, man ist vielleicht sehr lange allein gewesen. Aber dann kann man auch darum beten, anderen mit ihrer Sexualität zu helfen. Und dann kann man also beide Sachen und dann klappt es. Das ist ja dasselbe. Wenn sämtliche Leute beten, ich wünsche einen Brief zu bekommen, aber man will keine Briefe schreiben, dann geht es ja nicht. So, das ist ja auch, dass man würde gerne andere mit Briefen freuen und ich möchte auch gerne selbst Briefe bekommen. Dann klappt es ja, wenn man diese Einstellung hat. Also, Martinus nennt ja auch so ein Beispiel, wenn eine Mutter zum Beispiel hat ein sehr krankes Kind, dann kann die Mutter ja zur Vorsehung beten, dass das Kind geheilt wird. Und sie betet und jahrelang und sie betet viel und intensiv um Heilung von das Kind, aber das klappt nicht. Und vielleicht nach 10 Jahren und das Kind ist immer noch sehr krank, dann zweifelt die Mutter vielleicht an Gott und wird vielleicht nicht mehr an Gott und sie wird wütend mit Gott oder unzufrieden und sie können nicht verstehen, dass nun habe ich so und so gebetet und das hat nicht geholfen. Aber dann hat sie ja vielleicht nicht so das ganze Weltbild verstanden, weil es gibt ja auch einen Grund dazu, einen Zweck dazu. Vielleicht soll das Kind etwas von dieser Krankheit lernen und dieser Krankheit ist eine Konsequenz, was sie selbst früher gemacht hat. Das ist eine Konsequenz, das ist ein Resultat. Und das heißt also, wir müssen die Konsequenzen von unseren Handlungen nehmen. Wir sollen von unseren Erfahrungen lernen. Und oft geht es sehr schief, aber das ist doch eine wertvolle Erfahrung, weil danach weiß man, das war falsch. So soll man nicht tun. Also man muss also die Möglichkeit haben, die Erfahrung zu machen. Und vielleicht soll die Mutter auch etwas von dieser Situation lernen. Das ist also ganz einfach das Schicksal des Kindes und das Schicksal der Mutter. Das ist das Beste für ihre Erfahrungen. Und deshalb kann man das nicht ändern. Martinus hat auch erklärt, also es gibt Gesetzmäßigkeiten. Zum Beispiel werde ich vielleicht gerne morgens lange schlafen. Und dann scheint die Sonne und das stört mich. Dann bete ich zu Gott um, dass die Sonne 3 Stunden später aufsteht. Das ist ja eigentlich, ich bete darum, dass die Naturgesetzen geändert wird. Und das sagt Martinus, das ist ja also unwissenschaftlich, das ist nicht möglich. Also wenn man um sowas betet, dass die Naturgesetzen nicht existiert. Man kann ja auch nicht darum beten, dass ich nicht existiere, dass die Welt nicht existiert. Das geht ja nicht. Man kann nicht um solche Dinge beten. Er hat auch da mit dem Leitungswasser, wenn man dann dafür das Wasser öffnet und dann betet man, dass Wasser nicht läuft, das ist auch total blöd, weil also das ist ja auch da eine Gesetzmäßigkeit, wenn man da öffnet, dann wird das Wasser ja laufen und dann beten wir um, dass da das Wasser nicht läuft. Dann muss man ja also verstehen, es gibt also gewisse Dinge und dann kann man also sehr enttäuscht werden. Aber ich habe einmal einen Freund gehabt und der sagte, dass er wollte gerne eine neue Wohnung haben und eine neue Arbeit und eine neue Freundin haben. Und dann hat er gebetet und nach einem halben Jahr, da hat er eine neue Wohnung bekommen, eine neue Arbeit bekommen und eine neue Freundin, eine neue Geliebte bekommen. Und das ist nur so ein Beispiel. Also oft geht es, wenn es nicht ist gegen die Gesetze des Lebens, also das gehört unter diesem natürlichen Bedürfnisse sozusagen. Und man kann ja sagen, ja, ich möchte gerne eine neue Ehegatte haben, aber das Problem ist, wenn man so eine spezifische Person erwähnt und sagt dies und diese Person, dann ist es vielleicht nicht, aber man hat doch die Rechte auch darum zu beten, das möchte gerne eine geistig interessierte Person sein oder eine Vegetarier oder Nichtraucher oder so und so, also ein Typ und sowas. Das kann man ja machen, weil dann gibt es ja trotz alledem eine größere Auswahl für Gott, irgendjemand zu finden. Das Man kann also auch diese Einstellung haben, dass man darf ja gerne Gott helfen. Und es gibt ja sehr fromme Leute und die betet zu Gott und sie widmet ihr Leben zu Gott und die will also immer Gott helfen und sie arbeitet für Gott. Und da kommt viele Leute, die wollen Hilfe haben und man hilft. Aber dann macht man sich selbst kaputt vielleicht. Also da ist so viel zu tun. So am Ende hat man sich selbst kaputt gemacht. Weshalb? Ja, aber ich wollte ja unbedingt Gott helfen. Aber das ist ja auch unlogisch. Weil, wie viel habe ich dann Gott geholfen, wenn ich eine Seele im Gott kaputt gemacht hat? Dann sollte ich ja, also das heißt, man darf gerne Gott helfen, aber man soll kein Sklave von Gott sein. Also man soll nicht also sich selbst kaputt machen, weil das ist eigentlich eine größere Verantwortung zu haben, sich selbst aufrechthalten zu tun. So. Martinus hat ja auch so erklärt, dass das Gebet arbeitet so, dass es ist einfacher für die geistige Welt zu helfen, wenn man die Wünsche oder das Gebet spezifizieren kann. Also man kann zu Gott sagen, hilfe mir, ich bin unglücklich, hilfe mir, Hilfe. Aber dann ist ja einfacher für Gott zu helfen, wenn man sagt, ja, ich möchte gerne eine neue Freundin haben und sie soll so und so sein und das soll so und so. Das ist ja fast wie den Kindern. Also mir ist das langweilig. Hilfe, Hilfe. Aber wenn das Kind sagt, ja, ich will können wir nach Legoland fahren oder nach Tivoli? Na, das ist zu viel. Ja, das können wir machen. Also wenn die Kinder selbst Ideen hat, was zu tun, dann ist ja einfacher. Und Martinus wurde einmal, also er hat ja am meisten mit seinen Büchern gearbeitet, aber ein Mitarbeiter hat ihn so gebeten, mein Arbeitsgeber ist sehr krank und er ist im Hospital und er wird vielleicht sterben. Martinus, kannst du nicht für ihn beten? Aber Martinus müsste ja seine Bücher schreiben. Aber zuletzt ist er darauf eingegangen, für diesen Chef zu beten. Aber dann hat Martinus gesagt, ja, was heißt das Hospital und welches Abteilung und welche Zimmernummer? Und dann hat er mit, ja, aber Martinus, du mit deiner kosmisches Bewusstsein, das könntest du ja vielleicht selbst rausfinden oder sowas. Nee, hat Martinus gesagt, das ist einfacher für die Vorsehung. Das ist ja auch mit den Briefträgern, wenn die Adresse nicht ordentlich ist, da fehlt was in der Adresse, dann wird es ja mehr kompliziert, dann muss man nachschlagen und sowas. So, es ist also ganz einfacher, wenn man eine sehr deutliche Adresse auf den Brief schreibt. Und so ist es auch mit unseren Gebeten. Es ist viel einfacher für die Vorsehung, wenn man ganz deutlich sagt, das möchte ich gerne haben und das möchte ich gerne haben. Und Martinus meint also, eigentlich ist es gut, mit Wünschen zu arbeiten. Also man ist vielleicht deprimiert und müde und aber das kann ja ein schönes Hobby sein. Man kann sich ja bequem in einen Sessel hinsetzen. Was wünsche ich mich eigentlich? Und dann kann man so auf verschiedene Dinge. Und Martinus meint also, das kann oft erfüllt werden, wenn man sich, also wenn es die anderen nicht schaden kann und ist ein Vorteil für mich, dann ist das keine Hinderung für solche Wünsche. Er hat eine Stelle, er hat 200 Artikel geschrieben und in einem einzelnen Artikel ist er darauf eingegangen, dass in der Zukunft sollen die Kinder in der Schule lernen, richtig zu wünschen. Das fand ich auch ganz lustig. Also das kommt auf dem Schulschema in der Zukunft. Dann wird man zu den Kindern erklären, was man sich wünschen kann und nicht wünschen kann. Und das ist ja also eigentlich auch die Wissenschaft des Gebetes. Weil also dann kann man ja, und dann können die ja Kinder ja lernen, dass so und so soll man sich nicht wünschen, weil dadurch wird man ja enttäuscht. Und viele Leute hat ja sozusagen Gott verlassen, weil sie konnte das Karma-Gesetz nicht ändern. Oft will man sein Schicksal total ändern. Und wenn das nicht geht, dann glaubt man nicht an Gott. Dann hat Gott mich verlassen. Dann versteht man nicht, dass das eigentlich ist wichtig für mich, diese Erfahrung mitzumachen. Aber am Anfang, wie gesagt, dann wendet man normalerweise nur das Gebet an, um persönliche Vorteile zu bekommen. Das würde ich sagen, das ist eigentlich das primitivste Stadium, wenn also das nur geht um eigene Vorteile. Aber das kann ja auch gut sein, trotz alledem. Und da müsste ich auch sagen, früher war die Menschen ja sehr religiös und das war ein Instinkt. So, das heißt also, die Menschen im Urwald und die früheren Menschen hat sehr viel an Gott gebetet und heute gibt es auch viele was soll ich sagen, Fundamentalisten, das ist wahr, weil das steht in der Bibel und das ist wahr, weil es steht in der Koran. Diese Leute sind immer noch sehr religiös und die betet auch sehr viel und das ist ein wunderbares Geschenk von Gott und das können sie sehr viel helfen. Aber dann, sagt Martinus, nun hat die Intelligenz sich so viel entwickelt, dass man findet, dass die Erklärungen in der Bibel und im Koran, das ist eigentlich nicht so logisch. Also man findet die Erklärung ein bisschen kindisch und wegen die anwächsender Intelligenz verlässt man also die Religion und dann wird man Materialist. Und das heißt also, heutzutage gibt es so viele Leute, die nicht betet. Und Martinus sagt, ich verstehe nicht, dass die Leute wagen zu leben, ohne zu beten. Das war ja ganz interessant. Und der sagt, also der hat ja jeden Tag gebetet. Und am Anfang, als er sein kosmisches Bewusstsein bekommen hat, war er so empfindlich. Er sagte, dass es war eigentlich ein Druck auf sein Bewusstsein, in einer Großstadt zu leben. Weil da war ja so viele, was soll man sagen, tierische und negative Gedanken. Also wenn man da auf die Börse geöffnet hat, das Geschäftsleben, wenn das so, diese Gierigkeit und Egoismus, das konnte er spüren. Auf die andere Seite konnte er auch Weihnachtsabend spüren, das war eine wundervolle Stimmung. Das kann vielleicht auch andere Leute auch spüren, dass es gibt. Und da hat Martinus also jeden Tag und mehrmals gebetet, um von diesem Druck befreit zu werden. Er hat ja auch gesagt, wenn er sich hinsaß, um zu schreiben, dann hat er zuerst auch gebetet, um das Richtige zu schreiben. Aber ab und zu mal konnte er eigentlich auch spüren, natürlich gibt es auch Leute, die waren gegen Martinus, weil sie finden, dass er hat nicht die Wahrheit. Das könnte er auch spüren als einen Druck auf sein Bewusstsein, wenn irgendein war gegen ihn. Aber dann hat er zu Gott gebetet und sofort ist der Druck also verschwunden. Und Martinus hat ja auch eine sehr kurzes Gebet gehabt. Das ist nur drei Wörter und drei Buchstaben. So, das ist also ganz kurz. Er hat so oft gesagt, sei bei mir. Und das meint er, wenn man nicht die Zeit hat, ein langes Gebet zu beten, vielleicht im Auto oder irgendjemand wird böse oder sowas, dann ist es auch gut, nur sowas zu sagen, sei bei mir. Und dann wird man also eigentlich sofort Schutz bekommen. Martinus hat ein kleines Artikel geschrieben und das ist der Garten Gethsemane. Also Jesus war im Gethsemane Garten und das ist eigentlich ein historischer Bericht. Also dann ist das und das und das, das passiert und das ist er gekreuzigt geworden. Das könnte man also als ein historisches Bericht annehmen. Aber Martinus hat gesagt, das ist eigentlich ein fabelhaftes Symbol und davon kann man viel lernen und das zeigt eigentlich etwas ganz Wissenschaftliches. Die Situation war also, vielleicht lag es in die Prophezeiung, dass der würde möglicherweise gekreuzigt werden. Und Martinus meint, Jesus war ein kosmisch Bewusster, der wusste auch, meine Organe sind Lebewesen, die Zellen sind Lebewesen, die Moleküle, ich habe die Verantwortung für alle sämtliche Lebewesen in diesem Körper. Deshalb konnte er sich nicht so ganz ruhig kreuzigen lassen, weil dann ist er ja dazu mitgegangen, dass ein Massenmord verübt wurde. Und das sollte er ja seine Mikroindividuen auch beschützen. Und er hat ja auch die Möglichkeit zu flüchten. Er hat ja viele Freunde und es war ja viele Höhlen und Gebirgen und Wäldern. Er konnte ja ganz einfach flüchten. Und dann wusste er ja, dieses Nacht, das wird also ein langer Nacht. Und dann hat er seine Jüngern gebeten, dass sie sollte mit ihm wagen, weil also er wollte gerne mit seinen Freunden über die Probleme sprechen. Aber sie sind alle eingeschlafen. Also das heißt, sie haben ihm nicht geholfen. Er war allein. Und das sagt Martinus, ist das nicht ein Symbol? Jeder einzelne Mensch bekommt große Probleme. Und einen Tag können die Familie und die Freunde nicht helfen, nicht verstehen. Man spürt, ich bin total allein mit meinen Problemen. Und dann ist es also die Frage, was mache ich, wenn ich habe das größte Problem meines Lebens und ich bin total allein, niemanden versteht mich, was soll man machen? Und dann hat Jesus also da in Gethsemane gezeigt, das Richtige, das ist also ein Modell. Und da hat also Jesus gesagt, lass mir den Kelch vorübergehen. Und Kelch, das ist ja so ein Becher mit Gift. Also Sokrates ist ja so zum Tode verurteilt. Er musste also diesen bitteren Getränke trinken. Aber wenn man dann betet, dass diesem Kelch vorübergeht, dann ist das Gebet ganz einfach. Ich bete darum, dass das Problem vorbeigeht. Ich bete darum, dass ich kann dieses Problem vermeiden. So kann man ja beten. Aber das heißt also, Jesus hat dann darum gebeten, dass er nicht getötet werden sollte. Er hat darum gebetet, seine Mikroindividuen und sich selbst gegen den Tod zu schützen. Lass das Problem vorübergehen. Aber dann hat er zugefügt, aber geschehe nicht meine, sondern deine Wille. Und dann, und das ist eigentlich auch eine, finde ich, so ganz wissenschaftliche Aussage, weil dann das hört sich so religiös an mit Gottes Wille. Aber ich finde, für Materialisten ist das also einfacher, auf eine andere Art und Weise zu formulieren. Dann kann man darum beten, ich werde gerne etwas machen zum Vorteil für die Ganzheit. Also das heißt, ich werde gerne etwas Unangenehmes an mich nehmen, um die Ganzheit zu helfen. Es könnte auch so sein, dass es wäre ein bisschen unangenehm für die Ganzheit, aber ganz angenehm für mich. Und das ist ja eigentlich, das ist ja, finde ich, fast die Wissenschaft des Gebets. Also wenn man die Ganzheit gebetet darum, dass die Ganzheit etwas Unangenehmes erleben soll, um dass ich einen egoistischen Vorteil haben soll, dann ist die Ganzheit ja gegen. Aber wenn man den entgegengesetzte Einstellung hat, man sagt, ja, ich nehme gerne ein Unbehagen an mich, um ein Vorteil für die Ganzheit zu sein. Was sagt die Ganzheit dazu? Ja, dann jubelt ja die Ganzheit. Ja, das ist ja die richtige Einstellung sozusagen. Und das ist ja also dasselbe. Ich wünsche ein Plus für die Totalität zu sein. Ja, und dann hat man ja auch die Hilfe der Totalität. Aber das ist ja also nur in religiösen Termen. Dann sagt man, ich bete darum, Gottes Wille zu tun. Weil Gottes Wille, das ist ja immer, was ist gut für die Ganzheit. Das ist ja nicht, Gottes Wille ist ja nicht, den Egoismus zu unterstützen, um das Gesellschaft zu zerstören. Aber das ist also total magisch, wenn man diese Einstellung hat, man betet zu Gott und betet darum, dass das Beste geschehen muss. Also, und das heißt also, man darf gerne zuerst darum beten, dass man zum Beispiel diese Probleme vermeiden kann. Aber wenn es besser wäre, dass ich dieses Problem erlebe, das ist besser für mich und für die Totalität, dann werde ich darauf eingehen. Aber dann hat man, das ist, sagt Martinus, das ist so magisch in seine Gedanken, sich direkt auf Gott einzustellen und sagen, geschehe nicht meine, sondern deine Wille. Und dann ist ja auch etwas Magisches passiert, weil dann hat sich ein Engel vor Jesus gezeigt, das ist Lukas 22, 42, da steht es. Weil einmal hier im Albert Schweitzer hab ich einen Vortrag gehalten und irgendjemand im Publikum sagt, das steht nicht in der Bibel. Ja, das steht in der Bibel. Nein, das steht nicht in der Bibel. Und dann habe ich also nachgeguckt. Ich kann ja nicht die Bibel an. Nun weiß ich also in Lukas 22, 42, da steht es, dass ein Engel ist zu Jesus gekommen. Und dann hat dieses Engel also ihm geholfen und Kraft und dann ist er die ganze Kreuzigung, dann hat er das Ganze durchgemacht mit großer Kraft. Aber Martinus sagt, das ist also ein Symbol. So kann man also die Probleme erledigen. Und der Sinn, das heißt also auf ein höheres Niveau, dann geht das Gebet um etwas anderes. Man kann sagen, dass mit dem Gebet kann man dazu kommen, dass die Probleme sieht aus wie Bagatellen. Das ist auch ein Sinn des Gebets. Also das heißt, ich habe Probleme, aber dann kann man um Energie und Kraft beten, um die Probleme zu ertragen. Und dann kann man vielleicht so viel Kraft und Energie vom Gott bekommen, dass man sagt, ah, die Probleme ist ja nicht so groß. Zur Zeit, ja, das ist ja erst morgens um 10 Uhr, dann fängt es erst an. Und dann, heute ist das kein Problem oder wie man nun denkt. Aber jedenfalls kann man Kraft und Energie bekommen, so dass man die Probleme erleben kann als Bagatellen. Das heißt, dann hat man also das Karma-Gesetz nicht geändert. Man hat nicht darum gebetet, dass das Karma-Gesetz sich ändert. Man hat nur darum gebetet, dass man kann Kraft und Energie bekommen. Nur auch ein anderes Beispiel. Man hat vielleicht eine sehr problematische Situation und irgendjemand hat etwas, hat mich beschimpft und etwas Dummes gesagt und ich bin ganz empört und sowas. Dann kann man auch zu Gott beten. Gib mich Ruhe in meinem Bewusstsein. Also dass ich zur Ruhe fallen und sowas. Das ist ja nicht, dass ich werde ein Mercedes-Benz haben oder so und so Weltmeister werden oder sowas. Das ist eigentlich ein Gebet auf einem anderen Niveau, wo man betet darum, dass man kriegt die Energie und Kraft, die Probleme zu lösen. Und Martinus hat ja auch, finde ich, ein fabelhaftes Ausdruck. Und das ist mentaler Souveränität. Und das ist eine Entwicklungsstufe. Man kann sich nicht für mentale Souveränität entschließen. Aber die mentale Souveränität ist eine Entwicklungsstufe. Und Jesus hat diese Entwicklungsstufe erreicht. Er war ein fertiger Mensch. Er war ein vollkommener Mensch. Er war in Gottes Bild. Und der war mental souverän. Und das hat er auch gezeigt. Er wurde gefoltert und gepeinigt. Und das war ein amerikanischer Film von Mel Gibson, The Passion. Da hat man gezeigt, wie er gefoltert wurde während 9 Stunden vor dem Tode. Ich habe den Film nicht gewagt zu sehen, weil ich hatte gehört, das war sehr gewaltsam, weil er wurde gefoltert und gepeinigt. Aber das macht die Geschichte nicht schlechter. Weil nach 9 Stunden von Folter und sowas war er nicht wütend, er war nicht empört, er war nicht außer Balance, er hat die Harmonie total bewahrt. Und er hat sogar für die Henkern gebetet. Vergib ihnen, weil sie wissen nicht, was sie tun. Das ist mentale Souveränität. Und dazu kann man mit Gebet kommen. Und das ist ja interessant. Er hat nicht darum gebeten, dass er nicht gekreuzigt worden sollte oder sowas. Ja, aber er hat also darum gebeten, Kraft und Energie und die richtige Einstellung. Und das ist ja auch etwas Fabelhaftes mit dem Gebet. Das heißt also, dann kann man durch Schwierigkeiten und Krankheiten und Probleme gehen, ohne deprimiert zu werden, ohne böse zu werden, ohne empört zu werden, weil, aber das kann man ja nicht so begehren, aber das ist ja also eine Trainungsfrage. Viele Leute sind zu Martinus gekommen mit ihren Problemen, als er jünger war. Es war ein Jahr, da hat er 360 Leute empfangen, jeden Tag oder jedenfalls fast im Durchschnitt jeden Tag. Und dann hat er immer seine Klienten, oder was soll man sagen, er hat ja kein Geld genommen, aber das war ja auch gut für die Analysen von Martinus. Dann hat er viele Probleme gehört. Ah, da muss ich Analyse über das Problem schreiben. So, das war eigentlich auch ein Vorteil für Martinus, mit den Menschen zu sprechen. Aber er sollte ja auch nicht so viel Zeit auf einige Menschen benutzen. Da war es ja wichtiger, dass er Bücher schreiben. Dann können ja Millionen von Menschen das später lesen, aber er hat viele Menschen geholfen und Martinus hat auch ein bisschen davon gelernt, aber er hat immer gefragt, ob sie wendet das Gebet an. Und normalerweise, nee, Vater, das habe ich vergessen, ich bete nicht. Und da würde ich sagen, also wenn man so einen Materialist überzeugen sollte, das Gebet ist gut oder sowas, dann konnte man ihn, also so einen Materialist, vielleicht fragen, möchtest du gerne eine Lösung haben auf deine Problem? Ja, ich möchte eigentlich gerne so eine Lösung auf mein Problem haben. Das ist eigentlich das allererste Gebet. Und das ist eine gute Übung, dass man wünscht eine Lösung. Und dann könnte man vielleicht zu einer höheren Macht appellieren, um Hilfe mit dieses Problem. Das hat Martinus also so empfohlen. Und Martinus sagt, dass es ist nicht so, dass man gläubig sein muss. Also man glaubt ab und zu mal, dass wenn man fromm und religiös ist, also man muss an Gott glauben, sonst will Gott mich nicht helfen. Das ist so eine alte Einstellung. Aber das meint Martinus, das ist nicht notwendig an Gott zu glauben. Also ein Materialist, der glaubt vielleicht überhaupt nicht an Gott. Aber das, so gierig ist der liebe Gott nicht. Na, der glaubt nicht an mich, dann will ich ihm nicht helfen. Und er glaubt auch nicht an mich, dann will ich ihm nicht helfen. So ist das also überhaupt nicht. Und dann sagt Martinus, man kann also auch Experimente mit dem Gebet machen. Und deshalb kann man auch noch von einer Wissenschaft des Gebets sprechen. Weil man kann ja versuchen, man kann ja selbst Experimente anstellen. Man kann ja dann da um eine neue Wohnung beten und das kann man sehen, was passiert. Ich habe auch ein paar Beispiele. Martinus hat über die ideale Nahrung gesprochen in Esbjerg und Und da war auch ein Schlachter mit dabei. Und dann hat er, Martinus hat ja die Vegetarismus empfohlen. Dann hat er gefragt, soll ich dann sofort mit meinem Beruf aufhören? Dann hat Martinus gefragt, hast du Frau und Kinder? Und ja, das hat er eben. Dann hast du ja eine Verantwortung. Dann musst du ja Geld verdienen. Das kann er nicht. Aber du kannst ja darum beten. Ich möchte gerne einen neuen Beruf haben, um zu vermeiden, Tieren zu töten. Und also das ist ja auch ein Gebet. Aber das ist ja ein Gebet, das ist günstig für die Totalität. Also man wird eigentlich damit aufhören, Gott zu schlachten. Und dann betet man um Gott, um eine neue Arbeit zu bekommen. Und dann hat er ganz schnell eine neue Arbeit bekommen. Ich habe auch irgendwann einen Kursus. Sie war Biochemiker oder Techniker oder sowas. Und sie wohnt in nicht so großer Stadt. Und da haben sie Rattenexperimente. Weil das hat sowas mit, man sollte die Schmerz vermeiden, also Codimagnyl, also Acetylsalicylsäure, also so Säure und sowas. Also wenn können die Ratten Schmerz spüren, dann haben die Ratten Medikamenten und auf Heizplatten hingemacht. Und sie hat ja gefunden, das war ja schrecklich, aber mit ihrer Ausbildung könnten sie keine anderen Arbeit finden. Aber sie sagte, sie hat auch dasselbe Gebet gemacht, ich möchte gerne eine andere Arbeit haben, um die Ratten nicht zu foltern. Und das, dann hat sie eine neue Arbeit bekommen. Und das ist ja auch interessant. Also, und da kann man sagen, solche Experimente kann man ja selbst machen. Und das mit dem Gebet und an Gott zu glauben, das meint Martinus, das wird eine Erfahrungssache. Weil man kann die Experimente machen. Und jedes Mal, wenn das bestätigt ist, naja, das war ja interessant. Und dann kommt eine Bestätigung nach den anderen. Und dann wird man sich ja mehr und mehr sicher, dass es so klappt. Ich habe einmal einen Freund gehabt, die Frau hat eine Scheidung gewünscht und sie hat also den Mann verlassen und er war sehr unglücklich. Dann habe ich mit ihm gesprochen und ich habe gedacht, ah, das ist vielleicht ein bisschen peinlich, über das Gebet zu sprechen, aber dann habe ich ihn trotz alledem gefragt, ob er hat das Gebet angewandt. Nee, das nicht. Ja, das hat er, aber das hat nicht geholfen. Da habe ich ja verstanden, warum er ja gebetet hat. Er hat ja zu Gott gebeten, ich will meine Frau zurückhaben. Also das hat er nicht so gesagt. Er sagt ja, ich habe mit dem Gebet versucht, aber das hat nicht geholfen. Aber das ist jetzt, ja genau, das ist ein egoistisches Gebet, weil ich will dieses Mensch für mich selbst haben. Das kann ja sein, dass dieser Mensch will etwas anderes tun. Dann kann es ja egoistisch sein. Und da kann es also auch so sein, in so einer Situation. Dann könnte ja vielleicht auch so ein Beispiel von Gethsemane Garten nehmen, weil dann könnte er auch darum beten, dass die Frau glücklich wurde mit dem neuen Mann. Und dann könnte er auch fragen, wenn irgendjemand hier Leid erleben sollte, dann bete ich darum, dass ich das Leid erlebe und dass die anderen beiden glücklich wird. Mit dieser Einstellung, sagt Martinus, das ist auch geschehe nicht meine Wille, sondern deine Wille. Wenn es Gottes Wille ist, dass diese beiden glücklich zusammen sein sollen, dann wünsche ich das. Auch wenn ich ein bisschen unglücklich, dann werde ich lieber, dass ich unglücklich bin, als dass die anderen unglücklich wird. Und das ist ja auch so magisch. Und dann sagt Martinus, wenn man so betet, geschehe nicht meine, sondern deine Wille. Da kommt auch ein Engel zu ihm. Aber er ist vielleicht nicht mit psychischen Fähigkeiten, so er kann ja so einen Engel nicht sehen. Aber dann garantiert Martinus, dass so ein Engel wird also in die Aura reingehen. Und der hat also so ein kleines Artikel geschrieben, wo er so erklärt, mit dieser Einstellung, dann wird man also erleben, dass Gott geht in die Aura hinein. Und ich würde gerne weitermachen mit diesem, mit mentaler Souveränität, weil man kann also so ein Gottesverhältnis bekommen, dass man kann sozusagen alles ertragen. Also wenn man so eine Kreuzigung und Folterung nach diesen 9 Stunden von Folter, dann ist er immer noch in Ruhe. Also das meinte Martinus eigentlich, das war das Wichtigste in Jesu Mission. Der sollte zeigen, eine totale Liebe. Also auch wenn er gefoltert wurde, dann konnte er die Menschen lieben und für sie beten. Also Martinus meinte, das Wichtigste war, dass er ein gutes Beispiel zeigen könnte. Er hat also gezeigt, so benimmt sich ein vollkommener Mensch. Das ist also das Modell, so soll man machen. Und das war ja also so wichtig. Man spricht davon bei der Kreuzigung von einem Erdbeben und die Tote sind die von den Gräbern auferstanden und sowas. Martinus sagt, das war eine globale Begebenheit. Das war faktisch ein kosmisches Erleuchtungsblitz für die Erde. Und die Tote, die da von den Gräbern aufstand, sagt Martinus, nee, das war kosmisch, das war Christuswesen, also das war Lebewesen von der geistigen Welt, die hat also dieses Dienst. Das ist ja eigentlich, wer sagt, die Kreuzigung ist der größte Gottesdienst der Welt und das war also wirklich so eine Riesenbegebenheit. Früher hat man eben Wiedergeltung und Rache und das war logisch. Seitdem ist es nicht länger logisch, sich zu rachen oder zu wiedergelten, hat Martinus gesagt, weil nun ist es demonstriert worden, nun ist es gezeigt worden. So benimmt sich ein vollkommener Mensch. Und das war also eine Riesendinge. In dieses kleines Buch, Das Mysterium des Gebets, habe ich auch ein Zitat vom zweiten Kapitel. Und dann ist es, da geht es um, kann man das Glück garantieren? Und da sagt Martinus, ja, er kann das Glück garantieren. Es gibt zwei Dinge, die man erfüllen muss. Zuerst muss man das Weltbild verstehen. Das heißt, man muss das Leben verstehen. Man muss die Lebensgesetze verstehen. Zum Beispiel, dass wir sind ewige Lebewesen, es gibt ein Karma-Gesetz, es gibt die Reinkarnation und Entwicklung und sowas. Dass, wenn man so das Weltbild versteht, das kann nicht Glück garantieren. Aber dann sagt er, wenn man das Weltbild verstanden hat, dann kann man das Gebet so weit entwickeln, dass man kann also die schwierigsten Situationen trägen, ohne deprimiert zu werden, ohne Zusammenbruch und Depression. Man kann also das mit Harmonie entgegennehmen. Aber dann sagt er, das mit der Gottesverhältnis, das ist nicht eine Willenssache. Man kann nicht sagen, nun will ich ein gutes Gottesverhältnis haben. Das ist eine Talentsache. Wenn man sehr gut spielen will, dann muss man auf dem Piano üben und üben und üben. Martinus sagt, dann kann man also Talenten, um ein Mozart zu werden. Das dauert vielleicht 4 Leben. Dann muss man 4 Leben nacheinander sich Musik beschäftigen. Dann kann man eine Genialität auf die musikalische Gebiet aufüben. Der sagt also, in klassischen Kunst, wenn ihr mit jeder Musik und Gemälde und Ballett und was weiß ich, dann kann man Genie werden, wenn man damit arbeitet, 3, 4 Leben nacheinander. Aber um ein Genie zu werden in irgendeinem Gebiet, dann muss man also fast jeden Tag das ganze Leben damit arbeiten. Und dann 3, 4 Leben nacheinander. Dann kann man also diese klassische künstlerische Genialität erreichen oder eben erfinden oder ohne Wissenschaft. Aber Martinus spricht also auch von moralischer Genialität. Und Jesus hatte ja eine moralische Genialität. Martinus selbst hat auch diese moralische Genialität. Aber das kann man nicht schaffen in 3, 4 Leben. Das nimmt viele Leben in Anspruch. Aber dann muss man sich also trainieren und aufüben. Und das mit dem Gottesverhältnis kann man auf 2 Ebenen üben. Martinus erklärt, dass in die äußere Welt, da sind ja alle Lebewesen Zellen in Gottes Körper. Also alles, was ich erlebe von der Umgebung, das ist Gottes Sprache zu mir. Und Martinus spricht ja davon, dass die physische Welt ist die Schule des Lebens. Und da bekomme ich also die Unterricht von Gott, die direkte Sprache zu Gott. Das heißt also, dass wir begegnen jeden Tag Gott in der äußeren Welt. Und das heißt, das ist also eine Trainingsfrage, sich daran zu gewöhnen, Gott spricht zu mir. Man sagt, er ist ein Idiot und er ist gegen mir und sowas. Aber so soll man nicht sagen. Das ist eine Mitteilung von Gott und das ist eine Mitteilung von Gott. Kann auch sein, dass man bekommt Liebkosungen und Umarmungen. Aber das ist auch eine Mitteilung von Gott. Das heißt also, dass man muss sich daran gewöhnen, alles, was man erlebt, als eine Mitteilung von Gott. Gestern Abend habe ich ja mein Briefmarkebeispiel bekommen, angewandt. Ich habe einen Brief bekommen, wo die Briefmarke war nicht gestempelt. Dann habe ich es wieder angewandt. Das ist ja Schwindel. Ich bin kriminell. Aber später habe ich dann einen Brief bekommen, ohne Briefmarke. Und dann war ich ja Strafporto. Ich musste zum Post gehen. Und dann wurde ich ja irritiert am Anfang. Aber Gott spricht zu mir. Gott hat mich einen Brief geschickt ohne Briefmarke, um mich einen Unterricht zu geben. So soll man sich nicht. Das heißt, also das ist eine Kleinigkeit, aber das ist nur ein Beispiel. Also wie man kann das erleben, Gott spricht zu mir in diesem Detail. Und dann ist es also eine Trainingsfrage, sie daran gewöhnen, immer zu sehen, Gott spricht zu mir überall. Dann vergisst man das, aufs Neue, nun hat Gott wieder zu mir gesprochen. Und das ist also eine Trainingsfrage. Und dann wird man also so mehr und mehr daran gewöhnt, dass das ganze Leben ist ein Gespräch mit Gott. Da gibt es keine Teufel, da gibt es keine Feinde. Das ist ja eigentlich auch diese Einheitstheorie. Das ist eigentlich sehr grundlegend und sehr tief in der Kosmologie, diese mit der Einheit. Also die Summe von aller Leben, das ist eine Einheit. Das heißt, es gibt keinen Gott und Teufel. Es gibt eigentlich nicht so, also diese beide. Aber dann früher hat man es so erlebt, es gibt etwas Angenehmes und etwas Unangenehmes. Gott ist der Urheber des Gutes und der Teufel des Böses. Das heißt also, man hat es so geteilt, es gibt einen Gott und einen Teufel. Das ist vor und gegen mich. Wir sind so daran gewöhnt, in Schwarz-Weiß zu denken. Aber dann ist es mit dem Weltbild, da kann man lernen, also alles ist sehr gut und alles ist gut. Das ist also wirklich die Konsequenz der kosmischen Gottesbegriff, dass das ganze Universum ist eine Einheit, Gott ist alles, alles was ich erlebe, das ist also ein Gespräch mit Gott. Und so logisch gesehen oder wissenschaftlich gesehen, dann ist es total unlogisch, böse und irritiert mit einem anderen Mensch zu sein. Weil das gibt Karma, wenn ich einen anderen Mensch schläge, dann schlage ich mich selbst. Und wenn ich bin gegen die anderen, dann bin ich gegen mich selbst. Aber das ist doch nicht das Schlimmste, dann bin ich auch gegen Gott. Sodass eigentlich ist es total dumm, irritiert mit einem anderen Mensch zu sein. Dann bin ich im Krieg mit mir selbst und ich bin im Krieg mit Gott. Das hat überhaupt keine Logik. Wenn man versteht diese Einheit, dass Gott ist überall, alle sämtliche Lebewesen sind Seelen in Gott. Und daran soll man sich mehr und mehr gewöhnen, sozusagen Gott überall zu sehen. Und das ist ja also auch sehr magisch und fantastisch. Und dadurch kann man ja wirklich sein Gottesverhältnis verbessern, wenn man Gott überall sehen kann. Und das habe ich auch gestern erwähnt, dieses Beispiel. Wenn ich im Fernsehen sehe, es gibt so viel Krieg, und Kindern werden getötet und man wird ja fast deprimiert, wenn man alles das sieht. Aber dann hat man vergessen, dass Gott ist mit dabei. Nun übe ich mich daran zu sagen, das ist interessant zu sehen. So erschafft Gott richtige Menschen. So erschafft Gott den richtigen Menschen. Also das heißt, man soll nicht nur das Leid ansehen, man soll auch verstehen, das hat ein Resultat. Das Essenz und die Resultat des Leides ist Mitleid. Wenn man die Schmerz und Probleme gefühlt hat, gibt es Mitgefühl, Mitleid und Mitgefühl. Das ist Humanität und Nächstenliebe. Man muss Erfahrungen machen. Das ist auch so wichtig in der Kosmologie. Man kann sich nur entwickeln wegen Erfahrungen. Also man muss Erfahrungen machen. Und das heißt, ab und zu mal muss man also etwas Unangenehmes erleben, um Mitleid und Mitgefühl zu entwickeln. Und es kann auch so sein, dass ich persönlich, ich bin krank und habe Schmerzen und Probleme und es ist so schrecklich überall. Dann ist es auch so wichtig und magisch zu spüren, Gott ist mit mir. Auch im größten Schmerz, in den größten Problemen. Gott ist mit mir und Gott ist für mir. Das ist das Beste überhaupt für mich, dass ich diesen Riesenproblem erleben kann, diesen Riesenschmerz erleben kann. Und das findet man ja fast, das ist doch absurd Theater. Aber das ist ja wirklich eine gute Übung. Und das ist also so magisch, dass man also sozusagen, man hat Gott mit sich überall. In der äußeren Welt kann man ihn überall sehen. Und Martinus spricht so viel von Dankbarkeit. Und dann gibt es ja auch zwei Gebiete. Es ist ja einfacher, dankbar zu sein, wenn wir angenehme Dinge erleben. Man kann vielleicht eine Banane essen und das schmeckt so wundervoll. Dann kann man eigentlich sich bei Gott bedanken. Vielen Dank für den Banane. Man kann zusammen mit schönen Menschen sein. Man kann ein interessantes Film sehen, schöne Blumen sehen, interessante Gespräche haben. Aber es ist auch gut, das auszudrücken. Das kann man eigentlich auch zu Gott sagen. Vielen Dank, weil ich habe so etwas ganz Angenehmes heute. Und ich glaube, die meisten können ja doch akzeptieren, dass man soll für das Angenehme, dass dafür kann man sich bedanken. Ne? Oft sagt man auch zu den Kindern, man hat ihnen Eis gegeben. Und dann hört man nichts. Ah, kleiner Freund, du hast was vergessen. du hast vergessen, Dank zu sagen. So würden die Kinder ja wohl auch hier in Deutschland erzogen. Wenn man die etwas gibt, dann müssen die vielen Dank sagen. Aber die Erwachsene vergisst es oft. Und man vergisst es vielleicht selbst in der Relation zu Gott. Dann sollte man selbst dasselbe machen, als man zu den Kindern sagt. Aber das ist so gut, dankbar zu sein. Aber diese mentale Souveränität kann man da besser erreichen, wenn man auch für das Unangenehme danken kann. Nicht nur, weil es ist eine gute Idee, aber weil man das auch versteht und spürt. Und dann ist es ja, wenn ich habe Krankheiten und Probleme, das ist Karma, das ist Konsequenz. Ich bin selbst die Ursache zu all meinen Krankheiten und Problemen. Es gibt keine bösen Mächte. Gott ist nicht gegen mir, meine anderen Menschen ist nicht gegen mir. Ich habe keine Feinde, das ist mein eigenes Schicksal, mein eigenes Karma, was zurückkehrt. Und das Zurückkehren nur, um mich in einen fertigen Mensch zu umwandeln. Das heißt, das ist doch ein fabelhaftes Projekt. Das Leben arbeitet mit mir, um mich in einen wahren Mensch, fertigen Mensch zu umwandeln, zu verändern. Aber das Problem und das Leid und die Krankheit, das ist ja nicht so angenehm. Aber das ist also so erhaben und fantastisch, wenn man diese Einstellung hat. Man versteht, ich bin selbst die Ursache und das passiert nur, um mich zu helfen. Und Gott ist immer mit dabei. Und das ist ja auch eine Situation, wo vielleicht die Schmerzen und Probleme und Krankheiten kann mehr bagatellhaft werden, weil man kann also das verstehen. Und da kann man sagen, das ist also, da betet man nicht um einen persönlichen Vorteil, aber dann kann man also, wenn man sich bei Gott bedankt, auch für das Leid. Das ist doch auch souverän. Also wenn man sagt, ich bin dankbar für das Angenehme und ich bin dankbar für das Unangenehme, dann ist man ja souverän. Man ist überall dankbar. Und das meint Martinus, das führt auch zu kosmisches Bewusstsein. Man wird also mehr und mehr Intuition bekommen, kosmische Erleuchtungsblitze bekommen und am Ende bekommt man also auch kosmisches Bewusstsein. Aber kosmisches Bewusstsein zu bekommen, das ist auch dasselbe als Gottes Bewusstsein zu erleben. Und alles Erlebnis geht ja ganz stufenweise und kontinuierlich. Und deshalb kann man eigentlich selbst damit arbeiten, Gott überall zu sehen. Und nun habe ich ja hier zuerst erwähnt, es ist wirklich eine gute Übung zu sehen, Gott spricht zu mir überall in der äußeren Welt. Aber dann erwähnt Martinus auch, man kann auch sein Gottesverhältnis verbessern durch die telepathische Kontakt. Und das ist ja eigentlich das klassische Gebet. Das ist ja mehr so religiös, man meint, also das Gebet, das hat diesen telepathischen Kontakt. Und da meint Martinus auch, das Endziel ist eigentlich ein Gespräch. Es gibt auch Leute, die sagen, ja, ich könnte ja auch beten, aber dann muss Gott sich ja um mich kümmern und dann muss Gott mit mir arbeiten, dann will ich ihn lieber schonen. Also er braucht nicht Energie auf mich anzuwenden, ich kann das selbst machen. Aber dann ist man eigentlich ganz autistisch, weil man sollte eigentlich das ansehen wie ein normales Familienleben. Wenn es in einer Familie gibt, ein Kind, nee, ich will meine Eltern nicht stören. So, ich will mit meinen Eltern überhaupt nicht sprechen. Das nimmt ja Zeit von meinen Eltern. Ich will meine Eltern nicht stören. Aber das wird doch ein merkwürdiges Familienleben. Das ist da ganz absurd. Das Kind will mit den Eltern nicht sprechen, weil es will den Eltern nicht stören. Will mit den Geschwistern nicht sprechen, weil er will nicht die Geschwister stören. Das ist doch total autistisch. Und dann, so ist man eigentlich auch, wenn man ist Materialist und Atheist, dann ist man eigentlich mehr oder weniger autistisch, weil man will also mit den Familienmitgliedern nicht sprechen. Und so das kann man eigentlich sagen, Gott würde sich eigentlich nur darüber freuen, wenn man so beten wollte. Und dann wird das Gebet ja mehr und mehr Gespräch. Und es gibt auch ein Thema oder ein Kapitel, und das ist, man kann auch das Gebet anwenden als Wegleitung, also Beratung, also man kann Hilfe bekommen. Vielleicht ist man in eine schwierige Situation, es gibt ein paar riesige Probleme, und dann fragt man sich selbst, was soll ich machen? Ich möchte gerne wissen, was ist die beste Lösung? Und das ist ja auch, also kann man sagen, so, wenn man von Gebet als Wissenschaft spricht, dann ist es ja klar, hier gibt es ein Problem. Wie ist die wissenschaftliche Einstellung? Das ist ja ganz einfach. Ich wünsche das Liebe, die liebevollste Lösung. Ich wünsche eine Lösung, das ist gut für die Totalität. Es ist nicht so wichtig, dass es angenehm für mich, das Wichtigste ist, dass es ist gut für die Totalität. Das Wichtigste für mich ist, dass es ist Gottes Wille. Das ist ja die wissenschaftliche Einstellung. Aber ich kann nicht sehen, was ist das Beste? Was ist Gottes Wille? Das verstehe ich nicht hier in dieser Situation. Aber dann kann man zu Gott beten. Zeige mir, was ist die beste Lösung? Und das ist wirklich auch ein wichtiges Gebiet mit dem Gebet. Weil dann sagt Martinus, mit dieser Einstellung, dann wird so ein Gebet erfüllt. Und er sagt, das ist so einfach für einen Schutzengel, die richtigen Ideen in den Kopf reinzutun. Und das finde ich auch, das ist ja auch ein interessanter Aspekt vom Gebet, wenn man so die ganze Entwicklung sieht. Das fängt an mit Angstschrei und ich will persönliche Vorteile haben. Aber zuletzt ist es fast das Entgegengesetzte. Man will also sich richtig benehmen, man wünscht Allliebe zu praktizieren. Aber wenn man das nicht selbst sehen kann oder außen, was ist das Beste, dann kann man. Und das, deshalb ist also das Gebet auch ein wundervolles Geschenk. Und Martinus hat jetzt schon mit sich als Naturtalent gehabt, als Kind. Er hat diese Variante angewandt. Als kleines Kind habe er sich gedacht, könnte Jesus das machen? Und er hat eigentlich gebetet zu wissen. Also er wusste nicht, was er machen sollte. Dann hat er gebetet, kann Jesus sowas machen? Dann hat er gespürt, ja, das kann Jesus machen. Und dann hat er es gemacht. Oder dann hat er gespürt, nee, das kann Jesus nicht machen. Und dann hat er das nicht gemacht. Und das ist ja also eigentlich auch dasselbe. Also er hat im Gebet eigentlich darum gebetet, was ist das Richtige? Und das ist ja also auch diese total souveräne Einstellung. Das ist, dass man wird also zugunsten für die Totalität sein. Und das ist ja ein Riesenumschwung, weil wir sind noch Tiere. Wir gehören noch dem Tierreich. Und im Tierreich muss man, gibt es keine Sozialhilfe, kein Hospital. Also da muss man also ganz egoistisch sein. Man muss also total egoistisch sein als Tier im Tierreich. Und das ist also ein Trieb geworden. Man spricht von einem Selbsterhaltungstrieb. Und dieses Selbsterhaltungstrieb, das ist egoistisch zu handeln. Und die Leute handeln ja oft heutzutage auch sehr egoistisch. Das ist ja keine Kritik, weil ich muss auch selbst sagen, ich wende viel Zeit an Geld zu denken. Wie soll ich in Rente gehen und wie soll ich Aktien kaufen oder Obligationen oder wo kann ich sparen oder soll ich diesen Telefonabonnate haben oder diese und also wie kann ich Geld einsparen, wie kann ich mehr Geld verdienen und wie soll, ich glaube die meisten Leute muss ja erkennen, dass man wendet viel Zeit an die Ökonomie zu denken. Und in einer normalen materialistischen Gesellschaft, da denkt man ja nur daran, selbst große ökonomische Vorteile zu bekommen. Und das ist ja auch nur so ein Beispiel. Dann ist man also eigentlich auch eingestellt darauf, selbst Millionär und Milliardär zu werden. Aber dann ist man eigentlich gegen Gott oder die Totalität, weil man wünscht also persönliche Vorteile. Und das ist eigentlich ein Verlust für die Ganzheit. So da, und das ist auch klar, wenn man glaubt an ein Leben, sieht es aus, als ob es lohnt sich. Es gibt Leute, die sind eigentlich gesund und glücklich und sie sind Millionären und Milliardären und sie sterben auch so relativ glücklich und als Millionären und Milliardären. Dann sieht es ja so aus, es lohnt sich, egoistisch zu sein. Aber Martinus spricht ja von diesem Karma-Gesetz und ich wende oft das Ausdruck an mit dem Karma-Bank. Das heißt also, wenn man zu viel Geld bekommen hat, ohne dafür zu arbeiten, dann hat man ja ein Minus im Karma-Bank bekommen. Und dann wird man ja später Geld verlieren, wenn man sehr viel, man hat also ohne Zahlung gearbeitet, man hat geholfen, man hat anderen gedient, da kriegt man ja ein Plus im Karma-Bank. Viele Leute wollen so gerne eine Vermögenheit im Lotto-Spiel gewinnen. Aber sie wollen normalerweise nicht arbeiten und nichts tun und so viel Geld wie möglich haben und so wenig wie möglich tun. Und dann wendet man viel Geld an im Lottospiel. Aber so gewinnt man nicht im Lotto. Wenn ihr die große Lotto gewinnen haben wollen, würde ich sagen, dann sollten sie sehr viel für die anderen helfen und dienen und ohne Zahlung arbeiten und so weitermachen. Dann kommt den großen Gewinn ein Tag. Aber dann ist es ja die Einstellung, ich will für die anderen arbeiten. In dieses Artikel von Nibelwang, da gibt es so ein Kosmosheft, dann ist es Martinus, täglicher Lehrer und täglicher Freund Lars Niebelwang, der hat ja so etwas geschrieben von Martinus. Und da schreibt ja auch, Martinus sagt, ich bin den Diener von allen Menschen und den Freund von allen Menschen. Und dann sagt Martinus auch, ich habe keine Interessen, außer Gottes Wille zu tun. Und das habe ich auch so interessant gefunden. Also er wollte nichts tun, was war so persönliche Vorteile für ihn. Er war nur daran interessiert, wie kann ich also Gottes Wille tun. Vielen Dank.